Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ihr habt es tapfer durchgehalten und jetzt ist eine Woche rum und ihr bekommt eine neue Folge von Tatort Krankenhaus.
Wenn Ärzte Fehler machen mit der fabelhaften Tanina
und dem überaus charmanten Peter Gellner. Die Hürde haben wir doch schon mal ganz fein genommen heute. Dann weiß man ja, wo die Reise hingeht. Peter, alles in Ordnung bei dir? Müssen wir erst irgendwas klären oder können wir direkt in die Materie einsteigen?
Nein, wir können sofort starten und heute mal wieder mit einer Hörermail. Die kommt von Matthias und der ist Assistenzarzt in der inneren Medizin. Und Matthias schreibt uns:
Ich hätte eine juristische Frage an euch. Also mich ehrt das euch schon, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich jetzt gleich in den Hintergrund ziehe. Also Peter, das ist wohl doch eher ein Fall für dich. Matthias schreibt, wenn ein Patient einen akuten Herzinfarkt erlitten hat oder eine Herzrhythmusstörung, die zur Bewusstlosigkeit geführt hat, bin ich als Arzt verpflichtet, über ihn ein, sofern indiziert, Fahrverbot aufzuklären? Wenn ja, müsste das auch im Arztbrief dementsprechend dokumentiert werden? Interessante Frage.
Ja, überaus interessante Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Also da ist die Rechtsprechung nämlich ein Stück weit uneinheitlich, aber die ganz herrschende Meinung, so formuliert es der Jurist, wenn die meisten von den Juristen dieser Meinung sind, spricht man von herrschender Meinung und sonst von Mindermeinung. Hier ist die herrschende Meinung so, dass der Arzt darüber aufklären muss. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht er sich unter Umständen auch haftbar, zumindest mitschuldig. Und wenn dann was passieren sollte aufgrund der unterlassenen Aufklärung. Und er sollte es auf jeden Fall auch dokumentieren, weil das erleichtert dann den Nachweis und das hilft ihm auf alle Fälle. Es gibt ja andererseits Pflichten, etwas zu melden. Also nach dem Infektionsschutzgesetz muss man bestimmte Infektionskrankheiten innerhalb einer gewissen Frist den Behörden melden. Also wenn zum Beispiel ein Patient Cholera hat, Diphtherie, Masern, Keuchhusten, Pest, Tollwut, diese ganzen Erkrankungen sind meldepflichtig und das muss der Arzt dann entsprechend mitteilen. Es gibt aber in diesem Bereich des Fahrverbotes, also wenn man eigentlich fahruntüchtig ist, im Regelfall diese Meldepflicht nicht. Das ist was anderes. Es gibt aber richtige Entscheidungen, die sagen, nee, das hätte der Arzt auch melden müssen. Aber das ist eher so die besagte Mindermeinung. Und die herrschende Meinung geht davon aus, dass man da als Arzt nicht verpflichtet ist, über die Aufklärung des Patienten hinaus eine Meldung an welche Behörde auch immer zu erstatten.
Matthias, diese Antwort vom Fachanwalt für Medizinrecht direkt von Peter und ja für viele andere wahrscheinlich auch, aber man liest aus der Mail von Matthias so ein bisschen raus, er hat das auch schon so geahnt und ich lese da auch ein bisschen raus, ich glaube, er hat es auch dokumentiert.
Ja, das gilt eigentlich immer. Ich würde als Arzt immer alles dokumentieren und wenn ich Zweifel habe, soll ich es dokumentieren oder nicht, lieber einmal zu viel, das schadet ja nichts. Das nimmt nicht allzu viel Zeit in Anspruch und ich habe es in den Unterlagen und das wäre mein Tipp für alle Ärztinnen und Ärzte, immer alles im Zweifel dokumentieren.
Und mein Tipp für euch ist, jetzt dranbleiben, entspannen, lauschen. Wir haben einen neuen Fall für euch. Wir legen los. Diesmal geht es um Dagmar. Dagmar ist 55 Jahre alt, als ihr Körper anfängt, unangenehme Signale zu senden. Es beginnt mit Verspannungen im Nacken, dann kommen Schmerzen dazu, die in den rechten Arm ausstrahlen. Es kribbelt mittlerweile in der Hand, als hätte sie einen Stromschlag bekommen. Ihre Finger fühlen sich irgendwie pelzig an, manchmal taub. Und dann ist da dieses Ziehen, als würde einem jemand einen Nerv unter der Haut lang ziehen. Dagmar geht zum Hausarzt und der überweist sie erstmal zum Orthopäden. Da liegt sie auch bald in der Röhre beim MRT und das Ergebnis lautet Foramenstenosen. Peter, das erklären wir so, wie wir es am besten können, laienhaft.
Ja, wir sind ja nach wie vor medizinische Laien und darum können wir es auch nur laienhaft erklären. Und man kann sagen, wir befinden uns im Bereich der Wirbelsäule und diese hat Öffnungen und durch diese treten Nerven aus dem Rückenmark hinaus und sie verlaufen vom Rückenmark seitlich durch die Wirbel hindurch zu den Armen, Beinen oder anderen Körperregionen. Diese Öffnungen nennt man auch Zwischenwirbellöcher. Und wenn diese durch Arthrose, Bandscheibenvorfälle oder auch verdickte Bänder eingeengt werden, können die Nerven darin eingeklemmt werden und das nennt man dann die Foramenstenose.
Dagmar hat genau diese Engstellen in den Nervenkanälen ihrer Halswirbelsäule. Ihre Nerven, die vom Rückenmark zu den Armen führen, haben zu wenig Platz, sie werden gequetscht, was natürlich dann die Schmerzen und das Kribbeln bei ihr erklärt. Damals versucht man es noch konservativ, mit Physiotherapie, Schmerzmitteln, Krankengymnastik. Das hilft auch, für eine Weile. Dagmar lebt ihr Leben erstmal ganz normal weiter, arbeitet als Fußpflegerin und geht regelmäßig zur Wassergymnastik. Aber sie bleibt auch ein Stück weit wachsam, denn irgendwas, das merkt sie und das spürt sie einfach, stimmt nicht mehr so ganz mit ihrem Körper. Dann, etwa 5 Jahre später, werden die Beschwerden schlimmer. Sie kann nachts kaum schlafen, weil ihr rechter Arm ständig einschläft. Die Finger schmerzen beim Schreiben. Manchmal fällt ihr auch ein Glas aus der Hand, als wäre dann in dem Augenblick einfach die Kraft weg. Und da ist auch wieder dieses Taubheitsgefühl, diesmal deutlich intensiver und auch länger anhaltend. Dagmar sucht erneut einen Arzt auf. Wieder wird ein MRT gemacht und der Befund ist jetzt deutlich ernster. Mehrere Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule. Genauer gesagt zwischen dem 4. und 7. Halswirbel. Ihr kennt das auch mit der Abkürzung HWK. Also bei Dagmar ist es HWK 4 bis HWK 7.
Ja, man sagt da auch manchmal C4 zu für den Halswirbel, ne? Zervikal, Halswirbel, C4, C5, C6. Und vielleicht noch zur ergänzenden Erklärung, die Wirbelsäule besteht ja aus knöchernen Wirbeln und dazwischen quasi als Stoßdämpfer, man kennt es ja auch aus dem Auto, die Bandscheiben. Und wenn so eine Bandscheibe einreißt oder sich vorwölbt, kann sie auf das Rückenmark oder auch die austretenden Nerven drücken. Und das macht dann wirklich immense Schmerzen mitunter. Und besonders im engen Bereich der Halswirbelsäule kann das durchaus gefährlich werden, denn dort verlaufen nicht nur sensible Nervenbahnen, sondern auch das Rückenmark selbst.
Und eine Ärztin sagt zu Dagmar, sie müssen sich operieren lassen. Wenn sie jetzt zu lange warten, riskieren sie eine Lähmung oder den kompletten Funktionsverlust des Arms. Dagmar ist verunsichert, aber sie vertraut der Ärztin. Die Operation, sagt man ihr, sei auch ein Routineeingriff. Und man erklärt es ihr auch genauer, man wolle von vorne an die Wirbelsäule, also durch einen kleinen Schnitt am Hals. Das nennt sich ventrale Diskektomie. Da entfernt man die geschädigten Bandscheiben und setzt sogenannte Cages ein. Das sind so kleine Platzhalter aus Titan, Kunststoff oder Carbon. Die werden zwischen die Wirbel gesetzt, um sie zu stabilisieren. Und so soll dann der Druck vom Rückenmark genommen werden. Es ist der 20. September 2013. Dagmar wird für die Operation vorbereitet. Man reicht ihr ein Aufklärungsformular, davon haben wir ja jetzt ja auch schon ganz oft gehört, und darauf steht, dass es sich um eine sogenannte kombinierte Dekompression der Halswirbelsäule handelt. Sie unterschreibt dieses Aufklärungsformular, aber was das jetzt genau bedeutet, das erfährt Dagmar im Detail nicht. Und was sie auch nicht weiß, neben dem geplanten vorderen Zugang über den Hals, wird bei ihr auch eine dorsale Erweiterung, also eine Operation von hinten an der Wirbelsäule durchgeführt. Ein zweiter, deutlich riskanterer Eingriff, den man ihr offenbar nie richtig erklärt hat. Als Dagmar aus der Narkose aufwacht, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Ihr rechter Arm ist schwach, die Hand hängt schlaff herab und dann bemerkt sie, ihre Stimme klingt ganz merkwürdig. Sie ist heiser, es ist eine krächzende Stimme. Also sie spricht, als hätte sie eine ganz schlimme Erkältung, aber sie fühlt sich gar nicht krank. In den nächsten Tagen bessert sich das auch nicht. Die rechte Hand bleibt fast bewegungslos, die Finger lassen sich kaum strecken. Die Hand hängt wie tot. Das ist uns schon in mehreren Tatort-Krankenhausfällen begegnet. Das nennt man eine Fallhand. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Radialisnerv, der die Streckmuskeln im Arm und der Hand versorgt, sehr schwer geschädigt ist. Ein Neurologe bestätigt das dann auch. Der Nerv ist beeinträchtigt. Und noch etwas fällt auf. Die Heiserkeit, die Dagmar seit der OP hat, ist auch immer noch da. Sie besteht, eine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin führt jetzt eine Laryngoskopie durch und sie schaut sich Dagmars Kehlkopf von innen an. Das Ergebnis, eine Rekurrenzparese. Also wir würden jetzt sagen, eine Stimmbandlähmung. Das ist eine Art einer Stimmbandlähmung. Der Nerv, der hier eingeklemmt ist, liegt auch genau in Dagmars OP-Gebiet. Tage später erfährt Dagmar aus dem Entlassungsbericht, dass der Eingriff umfangreicher war als zunächst geplant. Also wir wissen das an dieser Stelle schon. Für Dagmar ist die Information zu dem Zeitpunkt neu. Es wurden also gleich zwei Zugangswege gewählt, ventral, also von vorne, und dorsal von hinten. Man hat über die gesamte Länge vom Halswirbelkörper 4 bis Halswirbelkörper 7 operiert, Knochenmaterial entfernt, Nerven freigelegt, Cages gesetzt. Eine komplexe Dekompression, wie es heißt. Und der Aufklärungsbogen über diese erweiterte OP wurde erst nach dem Eingriff unterschrieben. Dagmar erinnert sich nicht, darüber gesprochen zu haben. Sie wusste nicht, dass sie zwei Eingriffe auf einmal bekommen würde, mit entsprechend höherem Risiko. Was haben wir jetzt hier? Einen ärztlichen Fehler oder gab es eine Kommunikationspanne oder vielleicht beides? Fragezeichen. In den nächsten Monaten stehen bei Dagmar auf jeden Fall zahlreiche Maßnahmen an. Sie geht in die Reha, macht Ergotherapie, um die Hand wenigstens teilweise wieder benutzen zu können. Sie bekommt Logopädie. Wir erinnern uns ja natürlich noch an ihre Heiserkeit. Es soll dabei ihre Stimme stabilisiert werden. Und in dieser Zeit leidet sie nach wie vor unter massiven Schmerzen. Zudem ist ihre Lebensqualität massiv eingeschränkt. Das liegt jetzt auf der Hand. Dagmar kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Auch einfache Alltagshandlungen, einen Knopf schließen, einen Topf heben oder ein Telefongespräch führen, werden für sie zu unüberwindbaren Hürden. 2015 beginnt sie dann, rechtliche Schritte einzuleiten. Peter, jetzt sind wir bei dir angekommen. Und wir schauen uns heute mal den Fall von Dagmar in dem ganz großen, ja, zeitlichen Gefüge mal an.
Ja, weil diese Frage kommt immer wieder vor, gerade im Erstgespräch. Wie lange kann das denn dauern? Hm. Also die kriege ich in 9 von 10 Fällen, wird diese Frage gestellt. Und die lässt sich naturgemäß nicht beantworten. Ich habe es an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal gesagt, möchte es gerne nochmal sagen, man weiß bei Arzthaftungssachen nie, wie lange sie dauern. Die können manchmal nach wenigen Monaten abgeschlossen sein und manchmal nach, ja, ich kann schon sagen, Jahrzehnten. Es sterben mitunter auch mal Richter aus einer Kammer, dann rückt ein neuer Richter nach, man muss vielleicht nochmal neu verhandeln, der Sachverständige verstirbt, es muss ein anderer sein Gutachten erstellen und dann erstatten, vor Gericht mündlich ausführen. Also was hatten wir schon und das zieht das Ganze in die Länge. Das gab es in dem Fall von Dagmar aber nicht und trotzdem war der allein, ich nehme es mal vorweg, in erster Instanz, also beim Landgericht, mehr als 10 Jahre anhängig, also eine ewig lange Zeit. 10 Jahre ist normalerweise, dann sind wir schon beim Oberlandesgericht oder vielleicht sogar beim Bundesgerichtshof und wieder zurück, wenn es zurückverwiesen wird zum OLG. Du hast richtig gesagt, 2013 war die Operation und 2015 lag dann ein gutachterlicher Bescheid der Schlichtungsstelle der Ärztekammer vor. Wir wissen ja, es gibt Schlichtungsstellen, Gutachterkommissionen bei der Ärztekammern, wo man kostenlos ein Gutachten erhalten kann. Das ist nicht immer der richtige Weg. Ärzte empfehlen den immer gerne, wenn man Ärzte fragt als Patient, was soll ich denn machen, um das rechtlich klären zu lassen? Dann sagen die immer, ja, geh zur Ärztekammer, geh zur Schlichtungsstelle, geh zur Gutachterkommission. Das beruht aber allein auf dem Umstand, dass, weil die Ärzte nichts anderes kennen und daher gerne darauf verweisen. Also das ist oftmals nicht der richtige Weg. Und darum sollte man das besser mit dem Anwalt besprechen und nicht den Arzt danach fragen.
Was hat denn den Fall von Dagmar jetzt eigentlich so in die Länge getrieben?
Ja, wir waren jetzt, 2015 hatten wir den gutachterlichen Bescheid der Schlichtungsstelle. Da möchte ich kurz mal das Wesentliche draus zitieren. Da sagen die, beide Gutachter haben insbesondere das postoperative, also nach der Operation, stattgefundene ärztliche Management des Operateurs als nicht nachvollziehbar, für unverantwortlich und schlechterdings unverständlich beschrieben. Ja, ganz vereinfacht gesagt, die Gutachter bemängeln, dass keine Untersuchung durchgeführt worden ist, weder zeitnah noch fachgerecht. Und das ist unterlassen worden und darum ist auch keine weitere Diagnostik in die Wege geleitet worden und keine weitergehende Therapie. Es ist einfach schlichtweg nichts gemacht worden, obwohl die Alarmglocken hätten schrillen müssen. Mhm. Und das ist unterblieben. Das ist nicht nur ein einfacher Fehler, wie Sie sagen, sondern wirklich ein schwerwiegender Fehler.
Ja, man hatte so den Eindruck, nach der Operation, da ging es für Sie wirklich direkt in irgendwelche Maßnahmen, Reha und Logopädie. Aber dass da jemand wirklich nochmal ärztlich genau hingeguckt hat, also haben wir nicht gehört und hat offensichtlich auch nicht stattgefunden.
Genau, hat nicht stattgefunden und dadurch sind die gesundheitlichen Probleme und Schäden bei Dagmar, die du ja im Einzelnen beschrieben hast, eingetreten. So die beiden Gutachter. Und die bemängeln auch, das hast du auch angesprochen, die Aufklärung. Natürlich reicht es nicht, dass man ein Aufklärungsformular nach einer durchgeführten Operation unterzeichnet. Das muss natürlich im Vorfeld geschehen. Dann wurde die Versicherung aufgefordert, die Haftung dem Grunde nach anzuerkennen, also noch nicht der Höhe. Oftmals macht man so, dass man erstmal auffordert, dem Grunde nach anzuerkennen. Und wenn das dann vorliegt, kann man über die Höhe sich austauschen. Und es passierte einfach nichts. Wir setzen immer eine Frist, dann wird die Akte auch wieder vorgelegt, dann schaut man, haben die reagiert innerhalb der Frist? Wenn nicht, gibt es nochmal eine Nachfrist, vielleicht sogar eine zweite Nachfrist. Das gab es hier auch. Keine Reaktion. Keine Rückmeldung der Versicherer. Das ist eher ungewöhnlich. Meistens schreiben sie dann, wir brauchen noch ein bisschen länger Zeit, wir müssen das noch intern prüfen, wir müssen beim Arzt noch mal nachfassen oder beim Krankenhausträger oder bei wem auch immer. Es gibt eigentlich immer eine Rückmeldung, aber hier gab es gar keine. Und dann haben wir eine Vorstandsbeschwerde gefertigt und gesagt, siehe, so funktioniert das nicht. Der zuständige Sachbearbeiter rührt sich überhaupt nicht. Der muss jetzt endlich mal in die Pötte kommen, ich sag's mal so salopp. Und was war die Reaktion des Vorstandes? Er hat seinerseits Anwälte beauftragt im außergerichtlichen Stadium, die sich dann der Sache annehmen sollten. Und dann meldet sich eine mir sehr bekannte Kanzlei und sagte erstmal, schön und gut, was ihr da alles geschrieben habt, aber wir lehnen die Haftung erstmal ab. Wir wollen selbst ein Gutachten einholen.
Wäre das Dritte dann?
Das wäre das Dritte, genau. Wir haben uns darauf eingelassen, weil es nicht so ganz klar war, welche gesundheitlichen Probleme auf die Grunderkrankung zurückzuführen sind und welche auf den Fehler. Also die Abgrenzung war in dem Fall recht schwierig. Da haben wir gesagt, okay, das hilft uns ja auch weiter, damit wir nachher ordentlich beziffern können. Das Gutachten hat dann wiederum mehr als ein Jahr an Zeit beansprucht, bis es dann vorgelegen hat. Und der Gutachter, den die Versicherung beauftragt hat, hat sich jetzt aber nicht nur zu den gesundheitlichen Folgen ausgelassen, die Dagmar erfahren hat, sondern er hat sich auch nochmal zu dieser Fehlerproblematik, das war eigentlich gar nicht der Auftrag, den er hatte, aber hat er sich trotzdem zu ausgelassen und auch gesagt, ja, da sind grobe Fehler gemacht worden. Das ist eher ungewöhnlich, dass ein Gutachter, der die Versicherung beauftragt, sich dann nochmal zu einem Punkt äußert und dann auch noch negativ.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber dann wurde uns mitgeteilt, es liegt vor. Es wurde uns aber nicht herausgegeben. Die wussten natürlich, warum sie es nicht rausgeben wollten, weil da der Gutachter nochmal den Fehler bestätigt hat. Was blieb dann? Wir mussten klagen. Also wieder ein Jahr rum.
Oh Gott.
Haben wir geklagt. Als die Klage dann anhängig war, also bei Gericht eingereicht, heißt das, hat die Gegenseite 100.000 Euro gezahlt. Man nennt das dann so zur Klagloststellung. Das ist ein juristischer Terminus. 100.000 Euro. Und damit meinten sie, wäre alles abgedeckt und damit sollte Dagmar dann zufrieden sein. Damit war Dagmar nicht zufrieden und wir auch nicht. Und darum hat das Gericht, nachdem es dann eine Verhandlung ein Jahr später, wir sind jetzt im Jahre 2019 mittlerweile, also 6 Jahre nach OP, 4 Jahre nach Vorliegen des gutachterlichen Bescheides, hat das Gericht einen Vergleichsvorschlag gemacht. Das waren so etwa 300.000 Euro sollten gezahlt werden.
Mhm.
Wir haben diesen Vergleich angenommen. Die Gegenseite hatte sich nicht geäußert. Und bis zum letzten Tag der Frist, natürlich bis zum letzten Tag der Frist gewartet und dann den Vergleichsvorschlag des Gerichts abgelehnt.
Oh, so, der Krimi, das bedeutet, den du uns hier erzählst heute.
Ja, das ist schon toll. Also wirklich bis zuletzt immer wirklich abgewartet, verzögert. Und so weiter und so fort.
Wie zermürbend auch für Dagmar, stelle ich mir ganz schlimm vor.
Das ist sehr schwierig. Also das muss ich sagen, nicht nur für Dagmar, auch für die Anwälte ist das schwierig, wenn sich das wirklich so wie Kaugummi hinzieht, dieses Verfahren. Wenn ein Vergleichsvorschlag abgelehnt wird, was passiert dann? Da muss das gerichtliche Verfahren fortgesetzt werden. Und was hat das Gericht gemacht? Es musste in dem Fall, na, musste es vielleicht nicht richtig, aber es hat ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Man hätte eigentlich auch auf die vorliegenden 3 Gutachten verweisen können und die im Rahmen eines sogenannten Urkundenbeweises in den Rechtsstreit einführen müssen. Dann hätte man sich sparen können, weiteres Gutachten einzulegen. Aber dieses Landgericht, was da tätig war, das macht das sehr ungern und holt immer gerne selbst noch ein Gutachten ein. Also Gutachten Nummer 4. Das Gutachten war dann so, wie wir es erwartet haben, völlig schwammig. Die 3 anderen Gutachter, die gesagt haben, mehrere grobe Fehler, Dem konnte sich der Gerichtsgutachter nicht anschließen. Ach, das könne man so und so sehen. Und so ein bisschen später die Untersuchung gemacht, ist ja auch nicht so schlimm. Hätte sich auch nichts geändert, wenn man sie früher gemacht hätte. Und also wirklich so, es war zum Greifen, dass das ein Fälligkeitsgutachten war. Letztendlich 2022 gab es dann einen Gerichtstermin. Und was macht das Gericht? Sagt ja, wir holen mal noch ein Gutachten.
Ach nein, fünf.
Und dann ist 2023 ein weiteres Gerichtsgutachten in Auftrag gegeben worden.
Wahnsinn.
Und das hat dann die Fehler weitestgehend bestätigt, nicht mehr in vollem Umfang wie vorher, aber zum Teil.
Mhm.
Und darum gab es dann einen gerichtlichen Vergleichsvorschlag. Wir sind im Jahre 2024. Und der war so dazwischen angesiedelt. Zwischen 100.000 wurden schon gezahlt. 300.000 war der erste Vergleichsvorschlag und jetzt waren es 200.000. Man mag sagen, das war salomonisch in der Mitte. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich haben wir, beziehungsweise Dagmar hat den Vergleichsvorschlag angenommen, weil sie einfach auch irgendwann, wie würdest du es formulieren, den Kaffee auf hatte.
Oh, da würden mir noch viel heftigere Sachen einfallen, aber das auch, ja.
Ja, ne, nach 12 Jahren seit der OP, wir sind jetzt ja im Jahre 2025 mittlerweile. Mhm. Anfang 25 haben wir dann die Annahme des Vergleichs erklärt und die Gegenseite, oh Wunder, hat den Vergleich auch angenommen. Und wir haben es dann wirklich abgeschlossen nach 12 Jahren.
Irre.
In erster Instanz. Wir hätten natürlich auch ein Urteil ergehen lassen können und dann in Berufung und dann wären wir vielleicht nochmal 5 Jahre später gewesen. Also wir wären jetzt noch dran bei ungewissem Ausgang. Das dann zeigt mal so die ganzen zeitlichen Dimensionen.
Mich würde es nicht wundern, wenn das den einen oder anderen heute auch ein bisschen abschreckte, zu sagen, vielleicht klage ich doch lieber nicht. Also ich glaube, da muss man auch als Mandant aus einem gewissen Holz gemacht sein. Entweder bleibt man dann so eine Kämpfernatur oder man sagt, also da fange ich erst gar nicht an.
Ja. Also das muss man auch in der Beratung bedenken und es ist nicht für jedermann gemacht, so ein langwieriges Verfahren. Da bleiben schon Nerven auf der Strecke, aber man kann viel auf den Anwalt übertragen, dass der mehr die Nerven lässt oder hat vielleicht ein anderes Nervenkostüm sich über die Jahre angeeignet, dann geht das schon. Man muss es einfach im Hintergrund laufen lassen. Es darf nicht so zum Lebensinhalt werden.
Ja.
Das haben wir bei manchen auch, wo sich alles nur noch fokussiert auf das Gerichtsverfahren und das darf nicht sein. Das läuft im Hintergrund, manchmal länger, manchmal kürzer. Man muss ja auch sehen, wenn es nachher ein Urteil gibt, gibt es einen guten Zinssatz. Ich sage ja immer gerne, das ist mit die beste Geldanlage, die man haben kann.
Naja.
Aber hier ist es ja so, was als Risiko hinzukommt. Es sind 100.000 Euro gezahlt worden. Wenn jetzt nachher die Klage abgewiesen worden wäre, hätten die 100.000 Euro ja zurückgezahlt werden müssen. Und das ist dann bitter, weil die hat man vielleicht schon ausgegeben für was auch immer und muss dann Jahre später vielleicht das Geld zurückzahlen. Das ist ganz, ganz selten der Fall.
Ja.
Aber auch diese Fälle gibt es. Und das ist immer gut zu überlegen im Vorfeld, um mit dem Anwalt zu besprechen, wie er da die Risiken wertet und sieht.
Also Fallstricke in vielerlei Hinsicht vorhanden. Ihr fragt uns immer, wie es den Patienten aus unseren Fällen denn heute geht. Peter, du hast uns auch schon mal gesagt, das wisst ihr in ganz vielen Fällen gar nicht. Wenn das Juristische abgeschlossen ist, dann erfahrt ihr meist nicht mehr viel. Also ihr telefoniert den Mandanten ja jetzt nicht noch ewig hinterher. Zu Dagmar hast du aber heute noch Kontakt und kannst uns ein bisschen was sagen?
Ja, der Fall ist ja gerade erst dieses Jahr abgeschlossen worden, also ganz frisch noch. Also Dagmar lebt heute immer noch mit dauerhaften Einschränkungen. Ihre rechte Hand ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Ihre Stimme bleibt heiser, ist immer noch teilweise brüchig.
Ja.
Und sie hat immer noch die chronischen Schmerzen entlang der Halswirbelsäule. Und das wird bis zum Lebensende höchstwahrscheinlich leider auch so bleiben.
Wir wünschen Dagmar Desasselin natürlich alles Gute. Das war unsere Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Für diese Woche, für euch, die hört ihr exklusiv in dieser Woche erstmal auf RTL Plus und dann wandert die Folge auf alle Plattformen, wo ihr gerne Podcasts hört. Und vielleicht habt ihr ja auch doch noch Lust, ein bisschen zu lesen.
Und zwar in unserem Buch, wenn Ärzte Fehler machen. Wer von uns noch nicht genug hat, kann da gerne viele Fälle, die wir noch nicht im Podcast besprochen haben, nachlesen und Fälle, die wir hier abgehandelt haben, nochmal ausführlicher und detailreicher wiederfinden.
Ein Wahnsinnsluxus. Ihr könnt uns hören und lesen. Und wir beide sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.